Heute widmen wir uns einem besonders sensiblen und gleichzeitig unglaublich wichtigen Thema: Trauma bei Kindern und wie emotionale Heilung das Lernen beeinflusst. Ich spreche mit Dr. Eileen Thiel, Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Therapeutin, Autorin und vor allem eine Frau, die mit viel Herz und fundiertem Wissen Familien begleitet. Eileen erklärt, was ein Trauma wirklich ist, jenseits der gängigen Klischees und wie fein und oft auch unbemerkt sich solche Erfahrungen auf Kinder auswirken können. Aber vor allem gibt sie uns Hoffnung. Denn Heilung ist möglich und wir Erwachsene spielen dabei eine zentrale Rolle. In dieser Folge erfährst du, wie sich Trauma auf Entwicklung und Lernen auswirkt, warum emotionale Sicherheit die Basis für Lernerfolg ist, welche kleinen Rituale im Alltag Kinder stärken können und wie wir ein heilsames Umfeld schaffen in Schule, Familie und Beziehung. Eine Folge, die berührt, aufklärt und Mut macht. Für Eltern, Pädagogen und alle, die Kinder ein sicheres, inneres Zuhause schenken möchten. Willkommen bei Lernen und Leuchten, dem Podcast für beziehungsstarkes Lernen und emotionale Entwicklung. Ich bin Sonja, Gründerin der Memo-Methode und der LearnFlow-Akademie. Und hier bekommst du Impulse, wie Kinder freudvoll lernen, wachsen und ihr inneres Leuchten entfalten. Los geht's! Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lernen und Leuchten. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast, nämlich Dr. Eileen Thiel, Psychotherapeutin, erfahrene Expertin für Traumatherapie und frisch gebackene Buchautorin. Ihr neues Buch Trauma endlich überwinden, finde die Lebensfreude, die du verdienst, ist bereits vor der Veröffentlichung, also ein paar Tage vorher, auf Amazon auf Platz 1, habe ich gestern entdeckt. Gratuliere an dieser Stelle.
Vielen, vielen Dank.
Und in unserem Gespräch heute geht es darum, wie Traumata entstehen, wie sie uns prägen und wie es auch möglich ist, Heilung zu finden und diese echte Lebensfreude wieder zu entdecken. Und vor allem interessiert mich, was können Eltern und Pädagogen tun, um Kinder auf diesem Weg auch zu unterstützen? Also ich freue mich riesig, liebe Eileen, dass du hier bist, dass du dir die Zeit heute nimmst. Und magst du vielleicht selbst noch ein paar Worte zu dir sagen?
Sehr, sehr gerne. Also ich bin Diplompsychologin und Psychotherapeutin, tiefenpsychologisch fundiert und Traumatherapeutin. Genau, also mein Schwerpunkt sind die Neurowissenschaften. Für mich war es so, ich habe Psychologie studiert, um Psychotherapeutin zu werden und habe dann früh gemerkt, wenn ich das Gehirn des Menschen nicht verstehe, ist es schwierig, weil das ist die zentrale Steuereinheit. Ich muss das Gehirn des Menschen verstehen, sodass ich nachhaltig Veränderungen erzeugen kann. Das ist so die Richtung, aus der ich komme. Genau. Danke
Spannend.
für die Einladung.
Danke, dass du hier bist. Gehen wir gleich zu deinem Buch, weil ich finde das so spannend. Ich freue mich schon riesig, wenn es bei mir ankommt. In ein paar Tagen ist es soweit. Was hat dich dazu bewegt, dieses Buch zu schreiben? Und worum geht es im Kern dabei? Was ist dir persönlich dabei besonders wichtig?
Ja, gute Frage. Also ich glaube, was mir total wichtig ist, dass es so viele Themen gibt, über die wir nie sprechen. Also wir sind, wie soll ich sagen, wir leiden, wir ertragen, wir halten aus. Da sind wir Meister drin. Aber wir sprechen so wenig über die Emotionen, die uns wirklich bewegen. Wenn wir alle kennen ganz viel Schmerz und ganz viel Verwundung. Aber wir machen weiter. Wir stehen auf, wir hoffen, dass es keiner gesehen hat und wir machen weiter. Und ich glaube, was mir ein Herzensanliegen ist, ist, dass wir mehr über die Dinge sprechen, die in uns sind. Wir wissen heutzutage, Trauma sitzt im Körper, aber ich glaube, wir haben noch wenig Bewusstsein dafür, dass Trauma vor allem in den Gefühlen sitzt und sich in Beziehungen zeigt. Und das ist so mein Anliegen. Also ich nenne mal ein Beispiel. Wir sprechen über Missbrauch, über sexuellen Missbrauch, über emotionalen Missbrauch. Wir reden darüber. Aber wenn jemand den Kontakt abbricht, dann ist das ein Drama. Und dann denken wir, was sind doch deine Eltern? Aber wenn Eltern Täter sind, dann ist Kontaktabbruch Heilung. Und ich glaube, es ist so wichtig, worüber wir zum Beispiel nie sprechen. Auch wir reden auch über sexuellen Missbrauch immer mehr. Das ist großartig. Aber wir sprechen nicht darüber, was machen wir denn, wenn Täter aus dem Umfeld kommen, vielleicht aus der erweiterten Familie. Wie geht man mit Familienfesten um? Da kommen die Täter auf Beerdigungen, auf Hochzeiten, auf runde Geburtstage, auf Jubiläen. Die sind da. Und wer meistens nicht da ist, sind die Opfer. Und ich glaube, wir haben auch gar kein Gefühl und kein Bewusstsein, wie wir mit solchen Situationen umgehen, weil wir nicht darüber reden. Und das ist so mein Anliegen, dass wir über diese Themen, die uns tief schmerzen, endlich sprechen.
So schön. Was verstehst du jetzt speziell unter Trauma? Jemand, der sich noch nicht so tief mit der Materie beschäftigt hat, was verstehst du speziell unter Trauma bei Kindern? Und was kann das jetzt auch für langfristige Auswirkungen haben auf die Entwicklung bei Kindern?
Ja, danke für die Frage. Also ich glaube, wir müssen umdenken. Das eine, was wir haben, ist, es gibt die PTBS, also eine posttraumatische Belastungsstörung. Das ist zum Beispiel, wenn jemand ein einmaliges Erlebnis hat, einen Banküberfall und man war dabei, dann kann man eine posttraumatische Belastungsstörung entwickeln mit Intrusionen und Flashbacks, mit Nervosität und Unruhe und man kann nicht mehr schlafen. Und dann gibt es die KPTBS. Jetzt ganz neu. Das ist eine komplexe posttraumatische Belastungsstörung. Die ist beispielsweise, wenn wir wiederholt immer wieder missbrauchende Situationen erleben. Wie zum Beispiel in der Beziehung. Man lebt in Beziehungen als Erwachsener mit jemandem, der emotional oder sexuell oder physisch missbraucht. Das sind, und wenn wir das immer wieder erleben, dann haben wir eine komplexe posttraumatische Belastungsstörung.
Würdest du da Mobbing dazu zählen? Mobbingfälle in der Schule zum Beispiel?
Mobbingfälle könnten eine komplexe posttraumatische Belastungsstörung ausmachen. Genau, absolut, absolut richtig. Also gerade, weil das wiederholt auftritt, guter Punkt. Und was wir aber häufig haben und worum es vor allem auch in meinem Buch geht, sind Entwicklungsstörungen. Darüber reden wir viel zu wenig. Das ist noch keine Diagnose. Ich bin überzeugt, die wird kommen, aber noch ist es keine Diagnose. Das sind all die Fälle, wenn Eltern Täter werden oder wenn Täter aus dem nahen Umfeld kommen. Das heißt, da werden Kinder emotional oder körperlich oder sexuell missbraucht oder vernachlässigt, wenn Eltern selber krank sind oder emotional nicht auf ihre Kinder eingehen können. Dann entsteht ein Entwicklungstrauma. Und auch darüber reden wir nicht. Und ich bin dir dankbar, dass du als Lehrerin auch, du kennst die Seite in der Schule, was mich immer tief berührt, ist, dass wenn wir zum Beispiel ein Zugunglück haben und jemand entwickelt eine posttraumatische Belastungsstörung, da sind sofort die Therapeuten da und gucken und helfen. Da sind sofort Therapeuten da und es ist gut und richtig. Aber Kinder erleben sexuellen Missbrauch oder werden so sehr gedemütigt und am nächsten Tag sollen sie sich in der Schule konzentrieren können. Kinder müssen weiter funktionieren und sie haben keine Hilfe, sie haben keinen Raum. Das ist besonders schwer. Und dann muss man irgendwie funktionieren. Das ist besonders hart.
Ja, ich habe das total oft schon bei Kindern auch wirklich mitbekommen in der Schule, ob das jetzt Mobbingfälle waren oder wirklich Herausforderungen in der Familie. Lernen ist fast unmöglich, wirklich etwas aufzunehmen, sich dann wieder zu erinnern, das wiederzugeben. Vielleicht sind sogar Ängste dabei bei der Wiedergabe in einer Testsituation und das macht es so, so schwierig für diese Kinder und sie kommen dann in so eine negative Lernspirale auch hinein und zweifeln immer mehr an sich selbst und dieses Vertrauen in sich selbst und in seine Fähigkeiten ist ja auch ein unglaublich wichtiger Lernerfolgsfaktor. Also das hängt ja alles zusammen.
Und man muss absolut, und ich bin dir dankbar, dass du das ansprichst, man muss sich klar machen, wenn Kinder zum Beispiel Mobbing erleben oder von Eltern gedemütigt werden oder egal woher, dann haben die eh schon einen kleinen Selbstwert. Und wenn dann, und da kann man sich in der Situation nicht konzentrieren, man kann sich nicht lernen, man kann nicht einfach weitermachen, als ob nichts passiert ist. Das geht nicht. Und das ist gut so. Aber dann kommen die Lehrer an und sagen, konzentrier dich, mach weiter, oder die Noten sind schlecht. Und das macht es natürlich schwer, weil das den Selbstwert dann noch zusätzlich verkleinert und oder beschädigt und Kinder das Gefühl haben, okay, ich bin wirklich schlecht, ich bin nicht gut genug. Und das, was die anderen über mich denken und sagen, ist richtig. Und das macht es besonders hart. Vielleicht noch mal ein Punkt, wenn ich das darf,
Gerne.
zum Thema Mobbing. Mobbing geht Erwachsene an. Eltern haben die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass kein Kind mobbt, dass ihre Kinder niemals mobben. Und Lehrer haben die Aufgabe, hinzuschauen, dass Mobbing nicht möglich wird. Kinder können das nicht klären. Kinder sind nicht in der Lage, eine Mobbing-Situation aufzulösen. Erwachsene sind in der Verantwortung, genau das zu tun. Aber auch das sind die Themen, über die wir zu wenig reden. Und dann hält man sich raus. Und das ist immer sehr schwieriger Weg, sich da rauszuhalten, sehr schmerzhafter Weg für die betroffenen Kinder.
Ja, total. Und ich habe auch schon miterlebt, dass dann wirklich die Opfer die Schule verlassen
Ja,
und
ja,
nicht die Täter.
ja,
Und dass das
immer.
nicht unterbrochen wird.
Das ist der Klassiker. Die Opfer gehen. Das ist in aller Regel genau so. Und früher hat man gedacht, es sind die komischen Kinder, die gemobbt werden, die eine Brille haben, die übergewichtig sind, vielleicht eine Zahnspange. Aber das ist nicht der Fall. Heute wissen wir, es werden die Kinder gemobbt, die sich am wenigsten wehren. Also, wenn Kinder Aggressionen haben und Wut haben, dann suchen sie sich das schwächste Glied und daran wird sich abgearbeitet. Und es ist wichtig, wie gesagt, dass Erwachsene das durchbrechen. Dass Erwachsene und vor allem auch Lehrer dafür da sind, zu sagen, es gibt Mobbing, no way. Da ist keine Möglichkeit für Mobbing. Auf gar keinen Fall. Und es wird nie akzeptiert und geduldet. Das ist etwas, was aus meiner Sicht, was ich mir so sehr wünschen würde, dass wir, und da lernen wir, wie gehen wir miteinander um? Dann wird es auch im Berufsleben so viel leichter für viele Menschen.
Auf jeden Fall, ja, da gebe ich dir total recht. Also du sagst, diese emotionale Sicherheit für die Kinder ist unglaublich wichtig, auch dass sie schulische Leistungen erbringen können. Und dürfen wir da einfach die Eltern mehr stärken und die Lehrer stärken? Und wenn ja, was für Handwerkzeug würdest du sagen, wäre so wichtig in dieser Situation?
Also, total wesentlicher Punkt. Wenn ich mich konzentrieren will und wenn ich gut denken will und wenn ich kreativ sein möchte, dann brauche ich ein reguliertes Nervensystem. Wie soll ich sagen, wenn wir in Stressmomenten sind, und das kann man neurobiologisch sehr gut erklären, wenn ich in Stressmomenten bin, dann ist mein Gehirn und wir schalten um. Und das finde ich so wichtig zu wissen. Wenn wir im Überlebensmodus sind, dann haben wir einen breiten Blick und dann gucken wir, wo ist Gefahr, wo kann mir was passieren. Wenn wir uns jetzt vielleicht mal an eine Gefahr durch einen Löwen erinnern, wir stellen uns vor, da ist ein Löwe in der Ecke, dann schaue ich nicht aufs Detail, dann gucke ich nicht, hat der graue Barthaare, hat der schon was zu essen im Mund, ist der vielleicht verletzt? Ja, könnte ich gegen den kämpfen? Das ist das Falscheste, was wir tun. Wir beachten nicht auf Details, sondern wenn ich einem Löwen begegne, dann schaue ich das große Ganze an. Wohin kann ich rennen? Mein Hirn wird blank. Also mein Denken, mein Frontalhirn ist blockiert. Mein Angstareal ist sehr hoch, sehr groß. Und dann renne ich auf den nächsten Baum. Entweder ich habe es geschafft oder der Löwe hat mich. Und heutzutage begegnen wir ja nie dem Löwen. Wir begegnen nie irgendwie, ne? Aber innerlich begegnen wir einem Löwen. Innerlich haben wir Angst, wenn wir abgewertet werden, klein gemacht werden, egal ob von Lehrern, von Eltern, von Mitschülern. Wenn jemand das erlebt, dann ist er im Überlebensmodus. Dann achtet er drauf, wo ist wieder jemand, der mich auslachen könnte, der auf mich achtet, der gemein ist. Und dann sind wir im übergeordneten Modus. In diesem Modus kann ich nicht mich auf Mathe konzentrieren. In diesem Modus kann ich nicht lernen. Und vielleicht fällt uns auf, dieser Modus ist vor allem, also bei Stress aktiv. Je gestresster ich bin, je überaktivierter ich bin, wir alle kennen das, desto eher sind wir im übergeordneten Modus und desto weniger können wir uns konzentrieren. Und das ist ja genau das, was ich in der Schule brauche, die Konzentration.
Und ich denke, es ist so wichtig, dass wir Kindern beibringen, sich selbst zu regulieren, sich in so Situationen, wo ich arbeite ja auch mit Kindern und erkläre ihnen immer mit so einer kleinen Schneekugel, was da im Gehirn passiert, wenn sie angespannt sind. Wir schütteln das Ding dann ganz wild und ich sage ihnen oder erkläre ihnen, versuche ihnen zu erklären, Wenn du angespannt bist, gestresst, nervös bist, in einer Testsituation vielleicht, dann passiert das in deinem Kopf, dann fliegen alle Lerninhalte ganz wild herum und du willst sie herholen, aber du schaffst es nicht, weil es ist gleich wieder weg. Und dann ist deine Aufgabe, oder was ist deine Aufgabe? Was könntest du dann versuchen? Und dann kommen die Kinder selber drauf, ah, wenn ich die Schneekugel dann auf den Tisch stelle, dann beruhigt sich das alles wieder und alles fliegt langsam wieder zu Boden und wir suchen dann eine Übung. Es kann eine Atemübung sein. Du hast in deinem Buch ganz viele Übungen drinnen. Etwas, was die Kinder vielleicht auch dann selbst in diesen Situationen anwenden können und auch diesen Erfolg spüren. Okay, ich schaffe das auch jetzt. Ich kann mich selbst beruhigen, weil die Mama ist nicht immer mit. Mein Lehrer kann nicht auf 20 Kinder gleichzeitig schauen. Es ist nicht immer möglich, leider. Welche Übungen hast du da oder würdest du da sagen, eine Übung, dass die Eltern mit den Kindern, die Eltern mit den Kindern gut zu Hause einüben können, vielleicht auch wirklich so zu einem kleinen Ritual machen können, zu einem positiven Ritual für die Kinder.
Absolut. Ich finde das ein ganz tolles Bild mit dieser Schneekugel, weil genau das bedeutet Regulation. Erstmal wieder Distanz kriegen, sich setzen lassen. Das ist das Wesentliche. Und was ich mir vielleicht kurz vorab noch, was ich mir wünschen würde von Schule, ist, dass Schule Regulationsübungen macht, weil nicht alle Elternhäuser sind in der Lage. Ich konnte mich früher sehr schlecht regulieren. Und ich habe immer gedacht, allen anderen gelingt es gut, nur mir nicht. Und irgendwann habe ich registriert, als ich es gelernt habe, habe ich kapiert, okay, die anderen können es auch nicht. Und ich glaube, wir lernen auch nirgendwo, wie regulieren wir uns. Ich würde mir wünschen, dass Schule das beibringt. Das ist so wesentlich. Und Regulation sieht auch für jeden anders. Auch das ist wichtig. Es ist nicht jeder hat die gleiche Regulationsmethode. Der eine, der sehr emotional überreguliert oder körperlich auch total überstimuliert ist, der braucht eine Flitzepause über den Hof. Und ich glaube, da bräuchten wir mehr Erlaubnis auch von Lehrern, dass Kinder einfach mal flitzen dürfen und dann sind sie wieder im Unterricht und dann können sie weitermachen. Andere Kinder können einfach einen Igelball in die Hand nehmen, ja? Und sich wieder fühlen. Regulation gelingt über den Körper. Wir müssen uns vielleicht, um das möglichst einfach zu erklären, ist, wir haben körperliche Regulation und emotionale Regulation. Also manchmal sind wir körperlich überaktiviert, da haben wir Herzrasen und Schweißausbrüche und oder wir freuen uns total auf irgendwas und wir sind total innerlich, haben Hummeln im Hintern, ja? Da brauchen wir körperliche Regulation. Manchmal auch Wut, da haben wir zu viel Energie und wir brauchen körperliche Regulation. Und wenn wir total Angst haben oder ganz nervös sind, dann brauchen wir emotionale Regulation. Und beides brauchen wir natürlich gleichermaßen. Und um vielleicht mal eine Methode zu nennen, körperliche Regulation kriegen wir, indem wir unseren Körper wieder fühlen. Das können wir machen, indem wir unsere Hände mit warmem Wasser waschen, indem wir vielleicht Handschuhe mit in die Schule nehmen, dann werden die Hände warm und wir merken, oh ja, also indem ich meinen Körper wieder spüre. Ich kann einen Igelball nehmen, ich kann mich klopfen. Ich kann, und egal wo, ich kann mich streicheln. Das bedeutet Regulation. Emotionsregulation ist ein bisschen schwieriger. Sowohl bei körperlicher Regulation als auch bei Emotionsregulation ist es am allereffektivsten, wenn wir einen Co-Regulator haben, wenn wir jemanden haben, der uns in den Arm nimmt. Das wäre das Körperliche, der uns berührt und sagt, ich bin bei dir. Und emotionale Regulation bedeutet, wenn jemand da ist und sagt, du machst das toll und ich glaube an dich, du schaffst das. Also für Kinder in der Schule. Und manchmal mache ich so, wenn meine Kinder abends ins Bett gehen und ich bringe die ins Bett und ich weiß, die haben einen schwierigen Tag am nächsten Tag, weil sie eine Arbeit schreiben oder irgendwas besonders aufregend ist. Und dann sage ich ihnen, schließ die Augen und flüster ihnen ins Ohr, wenn ich ihnen noch einen Kuss gebe und sage, schlaf mit dem Gedanken ein, du bist wundervoll.
Oh,
Oder
wie schön.
ich bin wundervoll. Und dann sieht man, die Augen sind zu, die Kinder strahlen. Und das ist so ein Satz, den Kinder mitnehmen können, den ich als Mama ihnen geben kann und den sie auch in der Schule in solchen Situationen erinnern können. Also was Eltern tun können, wenn Kinder in der Arbeit sitzen und das Gefühl haben, ich kann das nicht und wahrscheinlich werde ich mich nicht an alles erinnern können, sich an diesen Satz erinnern. Du bist wundervoll und du schaffst das. Und die Noten definieren nicht deinen Wert.
Wie schön. Ja, danke für diesen unglaublich wichtigen Satz. Das resoniert sehr mit mir. Ich habe schon wirklich sehr oft mitbekommen, auch in der Schule oder eben im 1:1 mit den Kindern. Es braucht oft wirklich nur eine Person, die dir mal sagt, du schaffst das. Ich glaube an dich. Und da habe ich noch nicht mal mehr Deutsch gelernt mit dem Kind oder Mathe-Rechnungen gelöst oder irgendwelche Formeln gelernt. Einfach dieses Wissen oder dieser Glaube an sich selbst, der ändert schon mal so viel.
Unglaublich. Und es macht viel mehr Spaß, wenn ich das Gefühl habe, ich schaffe das und ich kann das, ich kriege das hin. Ändert unglaublich viel.
Und auch wenn die Eltern wieder daran glauben, wenn die Eltern wieder daran glauben, okay, wir können das gemeinsam schaffen, und es verändert sich dann relativ schnell auch in der Familie etwas zum Positiven, wenn Schule nicht Thema Nummer eins ist.
Absolut, absolut. Ich frage meine Kinder manchmal, unabhängig voneinander, wer ist die wichtigste Person im Klassenzimmer? Und interessant ist, was würden Kinder antworten? In aller Regel sagen Kinder, der Lehrer. Oder sie sagen, mein bester Freund oder meine beste Freundin. Oder sie antworten vielleicht, die Kinder mit den guten Noten. Und was so wichtig ist, ist auch sowas mit Kindern zu besprechen, zu sagen, wir sind alle gleich wichtig. Jeder Mensch ist wertvoll. Der Lehrer ist nicht wertvoller als die Schüler und die Schüler sind nicht wertvoller als die Lehrer. Wir sind alle wertvoll. Wir sind in einem Klassenraum mit ganz, ganz vielen wertvollen Menschen und das ist toll. Und so dass wir ein Bewusstsein dafür haben. Menschen sind wertvoll, weil sie sind, nicht weil sie leisten, nicht weil sie Lehrer sind oder weil sie Schüler sind, nicht weil sie groß oder klein sind oder jung oder alt oder, sondern weil Menschen wertvoll sind. Und ich glaube, dieses Bewusstsein brauchen wir viel mehr. Und auch du hast vorher gefragt, wie kriegt man Kinder dazu, auch wieder Lust zu haben und zu lernen und Spaß? Ich glaube, wir alle, jedes Kind lernt total gerne. Ich finde, bei Kindern sieht man immer, wenn Kinder etwas Neues lernen, freuen die sich. Also mal angenommen, man geht mit Kindern auf den Spielplatz und ein kleines Kind rutscht das erste Mal von der Rutsche runter und hält sich fest mit beiden Händen und rutscht runter und sagt, ah, hast du es gesehen? Ich hab's geschafft. Und freut sich total. Und dann rutscht es ein paar Mal und dann rutscht es nochmal runter, nur mit einer Hand festhalten und sagt, guck mal. Und dann, wir alle kennen das. Und dann freuen die Kinder sich total. Und dann rutscht es nochmal irgendwann später runter, ganz ohne Festhalten. Und dann feiert sich total. Und das ist so schön. Wir lieben es zu lernen. Wenn Kinder das erste Mal mit Besteck essen und es hat geklappt, wir feiern uns. Wenn wir das erste Mal mit Stäbchen essen können. Ich weiß noch, ich habe mich gefeiert und fand das immer total schwer. Und irgendwann in der Schule hört das oft auf. Ich glaube, wir müssen uns viel mehr feiern und auch Kinder viel mehr feiern. Auch wir Erwachsenen, wir feiern uns viel zu wenig. Wir nehmen Dinge für viel zu selbstverständlich und viel zu sehen, wenn wir etwas Neues lernen, fühlt sich das gut an. Und wir dürfen uns daran freuen und wir dürfen das feiern. Und das finde ich so wichtig, dass wir, dann macht Schule auch Spaß. Und auch zu lernen, vielleicht der eine Gedanke noch, ich muss nicht in allem gut sein. Ich sage meinen Kindern auch immer, es ist schön, wenn ihr in manchen Dingen gut seid, entdeckt eure Stärken. Also so dieses Pinguin-Beispiel, der Pinguin an Land, der watschelt da komisch hin und her und sieht komisch aus. Und im Wasser, der hat so eine Eigenbeschleunigung. Es ist unglaublich, wie schnell der im Wasser ist. Und das ist sein Element. Und auch da erkläre ich meinen Kindern, ihr müsst nicht in allen Fächern gut sein, aber schaut, dass ihr eure Stärken findet und feiert eure Stärken, nicht die Schwächen. Das ist okay. Feiert eure Stärken.
So schön. Ich habe da eine Lieblingsübung, die geht genau in die Richtung. Wenn Lernen eben eine große Herausforderung ist für eine Familie, empfehle ich Ihnen öfters eine Erfolgsschnur zu machen. Das heißt, einfach eine Schnur aufzuspannen im Kinderzimmer und mal die ganzen Erfolge, die schon da sind, ja, die das Kind hatte, und das müssen nicht schulische Erfolge sein, es dürfen natürlich auch schulische Erfolge sein, einfach auf kleine Zettelchen zu schreiben und aufzuhängen. Und wenn wieder mal so ein mega anstrengender Lernnachmittag ist, der vielleicht ausartet, dann sich gemeinsam zu dieser Schnur hinzustellen, mal schauen, okay, Das alles ist schon da. Du hast solche Erfolge schon gefeiert. Und ja, es darf mal etwas anstrengend sein und auch Schule und Lernen darf ja mal anstrengend sein. Aber es wird auch wieder besser und es kommen wieder neue Erfolge. Und du hast schon so viel oder wir haben schon so viel geschafft gemeinsam.
Ja, total großartig, ja. Wenn wir jetzt schon bei Übungen sind, ich nenne noch mal eine Übung, vielleicht
Gerne.
für die Lehrer, die zuschauen. Was ich immer ganz toll finde, ist mit Jugendgruppen oder mit Kindern, auch im Grundschulalter, man gibt ihnen ein Blatt Papier, das Synthesafilm, eine Schere und ein rohes Ei. Und dann sagt man ihnen, du darfst daraus etwas basteln und musst es danach, von der Höhe, wenn du stehst, ungefähr von 2 Meter Höhe, runterfallen lassen. Und das Ei darf nicht kaputt gehen. Und das kann man in einer Gruppenübung machen. Immer so 3, 4 Kinder, die das machen. Und es ist interessant, es gibt keine Paradelösung. Es gibt keine perfekte Lösung. Das ist eine ganz schwierige Aufgabe und man muss ganz, ganz viele müssen mitdenken. Und die einen kommen auf die Idee, einen Flieger zu bauen und sagen, ja, aber der muss. Wenn wir nur einen Flieger bauen, dann wird das Ei das Gewicht runterdrücken und der Flieger fliegt nicht. Und also man muss schon ein bisschen gemeinsam mitdenken, dass man eine Lösung findet. Und interessant ist, wenn man das in der Gruppe macht, dann stellt man fest, jeder findet eine ganz andere Lösung, aber die ist genial und die ist spannend. Und auch egal, ob das Ei nachher gebrochen ist oder nicht, aber großartig ist zu sehen, wie viel Kreativität entsteht, wenn Kinder so eine Aufgabe bekommen und wie gut das ist. Also wenn jetzt 5 oder 7 Gruppen in einer Klasse zusammenkommen und man sieht, wie unterschiedlich diese Ideen sind, aber jede Idee ist unglaublich gut und jede Gruppe kann sich feiern und zu merken, wie viel Expertise und Potenzial man hat. Also ich glaube, das ist so wichtig. Ich habe jetzt gerade in der letzten Woche mit einer Ärztin gesprochen, die gesagt hat, sie ist nicht so fleißig. Und ich dachte, wow, sie ist Ärztin, sie arbeitet so viel. Aber es ist interessant, dass wir auf die dazu kommen, uns als nicht fleißig zu bezeichnen. Das entsteht in diesen jungen Jahren, wo wir das Gefühl haben, ich bin vielleicht faul oder wo wir Dinge gehört haben, die nicht richtig waren. Und es ist so wichtig, dass wir damit aufräumen und unser Potenzial entfalten, unsere Stärken sehen, die Dinge sehen, die uns ausmachen, nicht die Dinge, die wir von außen gehört haben und die uns vielleicht klein gemacht haben.
Voll schön, danke. Ich finde die Übung großartig. Ich werde die gleich mal ausprobieren. Also ganz, ganz, ganz toll. Vor allem motiviert das die Kinder ja so, so sehr, da wirklich eine Lösung zu finden und etwas zu tun, was zu machen dabei. Schön. Ja, du hast jetzt schon über Potenzialentfaltung gesprochen. Über wie können wir die Kinder mehr in ihr Potenzial bringen? Wie können wir sie da unterstützen? Was können wir da tun? Was können die Eltern tun, die zum Beispiel vielleicht selbst unglaublich herausfordernde Schulzeit hatten, viele negative Erfahrungen hatten in der Schule, das vielleicht dann nicht bewusst, aber unbewusst auch an die Kinder weitergeben? Und hast du da vielleicht noch Ideen dazu, was ich da machen kann, vielleicht mal eben selbst als Elternteil hinzusehen, was da ist und wie meine Schulzeit war?
Ja, was total wesentlich ist, ist, dass wir begreifen, wo machen wir uns klein und wo machen wir unsere Kinder klein. Und also neurobiologisch kann ich sagen, unser Gehirn hat keine Grenzen. Also wir können jederzeit Neues lernen und das, was wir üben, vermehrt sich. Also das ist ganz spannend, wenn man sich zum Beispiel Kernspintomographie-Aufnahme anschaut von einem Geiger. Ein Geiger, der richtig gut ist und berühmt ist, der hat viel weniger Hirnaktivität und braucht viel weniger Hirnleistung als jemand, der gerade erst anfängt. Der muss gucken, wie falte ich die Finger, den Arm, wie halte ich den Bogen. Der muss sich auch viel, viel mehr konzentrieren. Da ist das ganze Hirn aktiv, als wenn wir Dinge wirklich perfektionieren und Dinge üben und trainieren, dann fällt es dem Gehirn viel leichter. Wir brauchen viel weniger Energie, um die gleiche oder um viel bessere Leistung abzurufen. Und ähnlich ist das, der Übungseffekt ist enorm. Ich bin immer ein Freund davon, dieses Wissen auch in die Welt zu tragen. Wir können alles lernen, was wir wollen. Was wir nicht wollen, werden wir auch nicht lernen. Und das ist okay. Aber was wir wollen, können wir jederzeit verbessern, indem wir trainieren. Und ich hatte letztens eine Praktikantin, die in der 7. Klasse in Mathe eine 4 hatte und dann Nachhilfe bekommen hat und die sich dann bemüht hat, bessere Noten zu bekommen. Die hat ihr Abitur mit 1,0 gemacht.
Oh.
Und in Mathe mit 15 Punkten. Also, wo wir eigentlich sagen würden, das ist jemand mit 7. Klasse 4 in Mathe, da versteht jemand Mathe, kommt jemand wirklich gar nicht mit. Mathe ist vielleicht nicht seins, aber das ist der falsche Ansatz, sondern ich glaube, und nicht jeder muss 15 Punkte in Mathe bekommen, verstehe mich nicht falsch, aber wir können es, wenn wir es wollen. Wir müssen nicht alles wollen, wir brauchen nicht in einer totalen Leistungsgesellschaft sein oder wir müssen nicht total überaktiv sein. Aber ich glaube, es ist wichtig zu begreifen, wir alle haben ein riesiges Potenzial, das darauf wartet, entfaltet zu werden. Und das können wir tun. Wir können schauen, was sind meine Stärken und was macht mir Spaß? Weil das, was mir Spaß macht, das mache ich auch gerne. Und worin ich, dann werde ich gut darin. Und das ist schön, den Weg für sich zu finden und Kinder darin zu unterstützen. Und das gelingt, glaube ich, um auf deine Frage zurückzukommen, indem wir Stärken bei Kindern benennen. Also vielleicht mal ein Beispiel. Manche Kinder, wir haben manchmal so die Beobachter. Es gibt viele Kinder, die ganz viel wahrnehmen und die haben eine unglaublich feine Wahrnehmungsfähigkeit. Empathische Menschen, total toll. Mit denen sind wir gern zusammen. Aber in der Schule könnte es sein, dass man sagt, du musst mehr reden, du musst dich mehr beteiligen. Und die haben nur das Gefühl, oh, ich muss mehr und ich bin nicht genug und ich bin nicht okay, wie ich bin. Anstatt zu sagen, Schule neu denken, zu sagen, wir sind in der Schule, es gibt die, die sich aktiv melden, das ist gut. Und es gibt die, die sich weniger melden, das ist auch okay. Wir wollen, ihr dürft jederzeit euch zeigen. Ich freue mich, euch zu sehen, aber es ist auch okay, es nicht zu tun. Und wenn wir zum Beispiel auf den Spielplatz gehen mit Kindern und das ist ein neuer Abenteuerspielplatz und Kinder stehen, manche Kinder rennen sofort los, da ist kaum das Auto angehalten, da rennen Kinder los und stürmen. Und es gibt Kinder, die stehen und schauen sich erstmal alles an. Was mache ich zuerst? Ja, gehe ich zuerst auf die Rutsche oder auf die Schaukel oder auf die Seilrutsche? Und dann machen Eltern in aller Regel Folgendes, dass sie sagen, auf, jetzt flitz, geh! Anstatt zu sagen, es ist total toll, ich merke, du schaust dir gerade alles an. Und erzähl mal, was denkst du gerade? Überlegst du, wo du zuerst hingehst oder was gefällt dir? Sich auf das einzulassen, was ein Mensch mitbringt und ihn nicht immer antreiben. Wir alle wollen ungern angetrieben werden.
Es fängt schon so früh an im Kindergarten. Ja, mein kleiner Sohn ist jetzt 4 Jahre. Und diese Situationen, genau die fühle ich gerade so, die du beschreibst. Weil selbst ist man manchmal auch einfach in der Situation, wo du sagst, mach das oder mach das, schau, du kannst das und das tun. Und ihm einfach sein zu lassen, dass er dasselbe herausfindet, okay, in welchem Tempo, was ist mein Tempo dabei, was möchte ich machen, mit wem. Oder ich schaue einfach nur mal zu. Ich bleibe in der Beobachterrolle mal die erste Zeit. Es ist vollkommen in Ordnung.
Wenn ich das nochmal sagen darf, wir haben oft ein Bild eines optimalen Schülers. Ich glaube, wir alle haben unangenehme Sätze von Lehrern gehört, die wir mitbringen oder Dinge, die wir gehört haben. Du musst dich mehr melden, du musst dich häufiger melden, der Inhalt muss tiefer sein oder du meldest dich nicht genug oder du musst dich mehr zurücknehmen. Also ich glaube, wir alle. Jeder kriegt irgendwie eine Rückmeldung. Du bist zu unruhig, du bist zu ruhig. Und ich glaube, was so wichtig ist, ist, dass wir einander akzeptieren lernen. Das passiert ja auch beim Autofahren. Da beschweren wir uns alle, dass wir immer aggressiver Auto fahren. Weil dann stehen wir da und sagen, warum fährt der noch nicht los? Warum braucht der noch einen Moment? Es ist grün. Aber ich glaube, wir brauchen mehr Bewusstsein dafür. Jeder ist anders. Wenn ich schon 5-mal losgefahren wäre, ist es trotzdem okay, wenn ein anderer noch einen Moment braucht. Und das ist etwas, was wir in der Schule lernen können, einander zu akzeptieren, so wie wir sind. Und nicht zu optimieren, immer noch mehr zu optimieren, schneller und weiter und alle gleich. Und das führt natürlich auch dazu, dass Kinder so sein dürfen, wie sie sind. Oft ist es ja so, dass Eltern ihren Kindern auch Druck machen, weil sie wissen, sie müssen in der Schule klarkommen. Sie müssen in dem Tempo mitkommen. Und das führt zu vielen Konflikten. weil Kinder natürlich sich zu Recht daran dagegen wehren, weil sie sagen, ich bin halt nicht schnell. Und auch wenn sie es nicht aussprechen, das Gefühl ist dennoch da. Ich bin nicht genug. Und was wir brauchen, ist mehr davon, dass wir Kinder bekommen und sagen, mal schauen, was für ein Wesen in unsere Familie kommt. Und mal gucken, wie ich es unterstützen kann. Und vielleicht ist es ein Beobachter und vielleicht ist es ein Performer und vielleicht ist es ein was auch immer. Also wir können dieses Kind mit was auch immer für Eigenschaften und Fähigkeiten es kommt, wir können das einfach annehmen und liebevoll halten und begleiten, anstatt es in irgendeine Form und Richtung zu drängen. Und ich glaube, das ist so wesentlich. Und Kindern auch dann vermitteln, du bist ein toller Beobachter. Oder du bist jemand, du kannst dich ganz toll um andere Menschen kümmern. Oder du spürst deine Bedürfnisse sehr gut. Und das ist schön, dass wir Kinder stärken, so wie sie sind, anstatt sie in eine Richtung zu lenken, wo wir glauben, dass das der Weg ist, der sie irgendwann glücklich macht.
Ja, vielleicht, weil wir eben selbst schlechte Erfahrungen gemacht haben, die uns sehr geprägt haben, oder ihnen die schlechten Erfahrungen ersparen wollen und glauben, genau mit dieser Methode und mit diesem Weg könnten wir das, weil was wir uns Eltern ja sehr wünschen, ist, unseren Kindern sehr viel zu ersparen, was nicht immer funktioniert.
Wir haben natürlich auch nicht gelernt, was hilft denn wirklich? Und wie funktioniert das wirklich? Und wie gelingen wir? Wir wissen, wir wollen, das ist gut, dass du das sagst, wir wollen Kindern etwas ersparen. Das heißt, wir tun das, was uns nicht gut getan hat, das machen wir nicht. Aber wir wissen nicht genau, was tut eigentlich gut. Und ja, und ich glaube, das macht es oft so schwer, dass das Wie uns fehlt.
Ja, auf jeden Fall. Wir kommen zu meiner letzten Frage, meiner Leuchtspurfrage, so nenne ich sie. Wenn du jetzt einem Kind etwas mitgeben könntest, das es ein Leben lang beim Lernen und zum Leuchten bringt, was wäre das dann? Was würdest du da einem Kind mitgeben?
Ich glaube, ich würde Kindern sagen, du bist wundervoll und du bist ein Geschenk für diese Welt, unabhängig davon, was du tust oder was du leistest. Und ich glaube, dass das alles verändert, dass wenn Kinder das wissen, dann können sie auch Mobbing von außen anders abprallen lassen. Dann können sie, wenn Eltern zum Beispiel oder auch Lehrer Kindern sowas sagen, dann können sie sagen, dann können Kinder mit einer anderen Haltung zu Eltern oder zu Lehrern gehen und sagen, ich bin wertvoll und ich bin ein Geschenk an diese Welt, der andere ärgert mich, wie kann das sein? Und dann können wir dem anders begegnen. Dann werden Kinder nicht klein gemacht oder fühlen sich wertlos, sondern dann wissen sie, mein Wert ist unglaublich hoch. Ich bin wundervoll und nicht wertvoller als andere, genauso wertvoll. Wir sind von so vielen tollen Menschen umgeben. Und ich glaube, dieses Bewusstsein führt zu ganz viel Veränderung im Kontakt miteinander, auch mit vielen anderen Menschen.
Wundervoll, wunder, wunder, wundervoll. Mich erinnert das gerade an etwas, was mein kleiner Sohn gesagt hat vor ein paar Tagen, als ich ihn fragte, wir haben so ein Ritual am Abend, was war so, was hat sich heute für dich besonders gut angefühlt, was war das Schönste heute? Und er hat dann gesagt, ich war heute großartig. Mit 4 Jahren. Und ich habe gesagt, ja toll. Und was war denn großartig? Ich bin einfach einzigartig, Mama. Ich habe gesagt,
Ja.
genau so ist es.
Wundervoll, aber genau das ist es, ja. Und genau das ist so ein resilienter Faktor. Das ist das Wertvollste, was wir Kindern mitgeben können. Und wir haben vor kurzem eine Radtour gemacht als Familie und meine Tochter hat so ein kleines, süßes Mountainbike. Und dann hat eine ältere Dame zu ihr gesagt, du hast aber ein schönes Rad. Und dann sagte meine Tochter, du hast aber ein schönes Herz.
Wow, wie schön.
Und das ist aber so, ich glaube, wir sollten mehr über die Dinge reden, die in uns sind und die uns so unglaublich schön machen und die das Leben so unglaublich angenehm und wertvoll machen. Und wenn wir wissen, wie wertvoll wir sind und unsere Kinder das wissen, und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Auch wir als Eltern müssen wissen, dass wir wertvoll sind. Wenn wir mit uns hadern, dann kriegen unsere Kinder das auch ab. Wichtig ist, dass wir wertvoll sind und dass wir denen eine ganz wertvolle Arbeit leisten. Und dass wir auch, dass unsere Kinder eben auch spüren dürfen, dass sie toll sind und einzigartig und wundervoll. Unabhängig davon, was sie leisten. Das ist ganz wichtig.
Genau. Also, ich kann nicht mehr dazu sagen. Das ist ein wundervoller Schluss, ein wundervolles Ende für unser Interview. Es war so viel Tiefe und so viel Klarheit und so viel Hoffnung auch in diesen Worten, in diesem Interview. Du hast uns heute gezeigt, wie wichtig es ist, auch Verletzungen, die oft so unsichtbar sind und die in der Kindheit entstehen, einfach auch liebevoll anzuerkennen, im Raum zur Heilung zu geben. Und ja, Kinder können sehr davon profitieren, wenn wir uns selbst heilen und wenn so Trauma da ist, gar nicht so entstehen. Wer da mehr erfahren will, bitte schaut in das Buch. Ich freue mich schon irrsinnig, es kommt in ein paar Tagen bei mir an. Trauma endlich überwinden. Da sind ja ganz viele Tools drinnen, ganz viele Übungen, die man selbst zu Hause machen kann, mit seinem Kind auch machen kann. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir uns alle intensiver mit diesem Thema auseinandersetzen. Und genau dieses Buch, das sehr berührend ist, praxisnah ist, aufgebaut ist, gibt uns sehr viel Hoffnung, das auch zu schaffen.
Vielen, vielen Dank.
Dankeschön, liebe Eileen, für diese Inspiration und für diese Hoffnung, diese Klarheit, diese Tiefe, die du uns vermittelst. Alles, alles Gute mit deinem
Dankeschön.
Buch. Danke für deine
Dankeschön.
wertvolle Arbeit.
Vielen Dank. Danke dir auch.
Alles Liebe.
Ja.